Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Nummer, ihr wisst Bescheid, kommt gleich von Marcel. Er hat es mir mal wieder nicht verraten, er wollte sich mal wieder die Lorbeeren einheimsen. Da gritzt es schon, ne? Dann hau doch mal direkt raus, bevor du hier unsere Zuhörer auf die Folter spannst.
Das machst du ja gerade, aber ich hatte das Handy extra hier liegen, damit du gucken konntest.
Und ich hab's nicht gerafft.
Mit dem Stream, genau.
Ja, manchmal habe ich eine lange Leitung.
Nummer 78 dürfte jetzt folgen. Es kommt jetzt noch das IT-Ist-Alles-Update Nummer 2.
Das separate ist jetzt, Nummerierung, ne?
Genau, ist davor.
Schaltet
jetzt
ein.
Sind wir Nummer 78 und danach dürft ihr euch auf IT-Ist-Alles das Update Nummer 3 freuen.
Sehr gut.
Ich weiß gar nicht, ob ich dann schon wieder dran bin, aber ich spoilere jetzt mal nicht so viel.
Ja, ich wollte gerade sagen, das lass mal. Ja, Folge 78 und damit begrüßen wir erstmal ganz herzlich in unserer Runde den Stefan. Schön, dass du da bist.
Ja, grüßt euch und danke, dass ich da sein darf.
Dann hau doch mal direkt raus, Stefan. Wer bist du? Was machst du? Und wir haben immer eine ganz besondere und vielleicht auch manchmal fiese Frage. Was zeichnet dich aus? Ist ja manchmal schwer, sich selber zu loben, aber wir fordern das immer mal ein.
Ja, du, das ist es in der Tat. Ja, wer bin ich? Ich bin der Stefan Natuski. Ich bin 40 Jahre alt. Was mache ich? Ich hab zwei Rollen. Bin auf der einen Seite seit Juli 2021 Geschäftsführer des IT-Systemhauses der Bundesagentur für Arbeit. Also das ist quasi der IT-Dienstleister der BA. Und seit Mitte 2023 bin ich auch gesamtverantwortlich für die IT als CIO oder Chief Information Officer für die Bundesagentur für Arbeit. Ja, und was zeichnet mich aus? Also in der Tat wäre das, glaube ich, eher eine Frage, die du anderen Menschen stellen musst oder müsstest. Wenn ich das so selbst reflektiere, dann glaube ich Mut, Entschlossenheit und den Zug zum Tor.
Mhm. So. Das finde ich gut. Also ja. In Stürmermanier kann man sagen, das ist auch, glaube ich, eine gute Eigenschaft, um eine IT und vielleicht auch um so eine große Behörde zu verantworten und auch gerade die Digitalisierung dort anzustoßen, finde ich sehr gut. Nehmen uns doch noch mal ein bisschen mit, bevor wir vielleicht nochmal auf deine heutige Aufgabe eingehen, wie so dein Werdegang in der IT war und was dich vielleicht auch, da so viel kann ich schon mal spoilern, getrieben hat, so aus der Privatwirtschaft schlussendlich in den öffentlichen Sektor zu wandern.
Ja, gerne. Ich bin gar kein richtiges IT-Gewächs, wenn man das so sagen möchte. Ich habe irgendwann mal Wirtschaftswissenschaften, also Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre studiert und bin dann irgendwie so durch Zufall ehrlicherweise in der IT gelandet. Ich habe damals eine Diplomarbeit für so einen mittelständischen Getriebehersteller geschrieben und die haben mich dann gefragt, ob ich nicht irgendwie im SAP-Umfeld sozusagen als Inhouse-Consultant oder Berater anfangen möchte. Habe ich dann gemacht. Und witzigerweise ist der Laden kurze Zeit, nachdem ich da angefangen habe, dann von einem großen Konzern aufgekauft worden, nämlich von der Firma Siemens. Und so bin ich dann mehr oder minder eigentlich unfreiwillig in einem großen Konzern gelandet und habe mich da dann sehr viel mit IT beschäftigen dürfen. Anfänglich eben mit der Fragestellung, wie kannst du so die IT-Landschaft eines mittelständischen Industrieunternehmens halt in so einen großen Konzern integrieren? Wie kriegst du das alles irgendwie gemerged? Das habe ich, glaube ich, dann auch gar nicht so schlecht gemacht, weil danach hat man mir quasi innerhalb der Siemens einen Job angeboten im Mergers and Acquisitions Umfeld, also im Unternehmensankauf und Unternehmensverkauf. Da ist IT ja immer eine ganz bedeutende Aktivität, weil entweder musst du halt Landschaften miteinander vereinen oder halt, wenn du irgendwie Unternehmensanteile verkaufst, musst du halt irgendwas IT-seitig separieren und dann dem Käufer sozusagen vor die Tür stellen. Das habe ich dann echt viele Jahre gemacht, war dann auch eine ganze Zeit lang im Ausland gewesen, also mal ein paar Jahre in Indien, in China, in Brasilien, in Norwegen, USA, you name it basically. Also wirklich viele Jahre im Ausland unterwegs und immer solche Mergers and Acquisitions Projekte IT-seitiger Natur betreut. Bin dann zurückgekommen nach Deutschland 2014, genau, hier dann auch in den Nürnberger Raum, hat erst eine ganze Zeit lang nochmal für die IT-Strategie der damaligen Siemens Industrie ein bisschen was gemacht und bin dann 2015 nochmal intern gewechselt in die Zug- und Signaltechnikbranche der Siemens, nämlich zu Siemens Mobility. Und das war dann auch so meine erste Management-Position. Ich habe damals die IT-Leitung hier für eine Business-Unit gehabt, nämlich für die Jungs, die den ICE gebaut haben. Mhm. Und dann ein bisschen später, 2017 muss das gewesen sein, oder 2018, weiß ich jetzt nicht mehr genau auswendig, bin ich dann auch CIO geworden von der gesamten Siemens Mobility, also da weltweit für die IT verantwortlich gewesen. Das war im Zuge eines großen geplanten Mergers, das habt ihr vielleicht auch im Rahmen der Presse damals mitbekommen. Die Siemens wollte eigentlich die Zug- und Signaltechnikbranche sozusagen ausgliedern und mit einem anderen europäischen Zughersteller, nämlich mit der Alstom, entsprechend fusionieren. Da war ich dann auch nochmal so anderthalb Jahre in Paris gewesen, aber bekannterweise hat der Deal ja dann letzten Endes kartellrechtlich nicht geklappt. Durch die EU-Kommission mit derart hohen Auflagen damals sozusagen auferlegt worden, sodass der ganze Business Case irgendwie keinen Sinn mehr hatte. Ja, das war dann auch ehrlicherweise so ein bisschen so ein Dämpfer für mich damals bei der Siemens, weil wenn du irgendwie zwei Jahre lang an so einem Deal gearbeitet hast und da irgendwie voll drin warst und dann sollte das aus welchen Gründen auch immer nicht sein, dann ist das natürlich schon irgendwie ein bisschen schwierig. Aber das war jetzt letzten Endes nicht der Grund, warum ich quasi dann nochmal meinen Arbeitgeber wechseln wollte, sondern vielmehr waren das irgendwie so andere Themen. Bekannterweise hatten wir ja Anfang 2020 dann eine große Pandemie mit der ganzen Corona-Pandemie und das war schon für mich irgendwie persönlich auch ein sehr einschneidendes Erlebnis. Denn ich war vorher bei der Siemens unglaublich viel unterwegs gewesen. Das war auch eine große Präsenzkultur. Ich habe Mitarbeiter irgendwie in allen Herren Ländern gehabt und war so 200 Tage im Jahr irgendwie unterwegs gewesen. Und im Rahmen der globalen Pandemie ist das ja dann irgendwie so von 100 auf 0 runtergefahren worden und plötzlich warst du irgendwie 24/7 zu Hause und warst gar nicht mehr unterwegs. Das war am Anfang irgendwie total schräg, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber nach einer gewissen Zeit gewöhnst du dich natürlich auch dran und du stellst fest, dass du irgendwie auch noch ein anderes Leben hast, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Ne? Und zwangsweise kommst du dann irgendwann an den Punkt, wo du dir die Frage stellst, was ist denn, wenn diese Pandemie wieder vorbei ist? Ne? Willst du dann sozusagen zurück in dieses alte Leben und wieder aus dem Koffer leben und 100 Tage im Jahr irgendwie unterwegs sein und in Flugzeugen sitzen oder viel in Flugzeugen sitzen. Und irgendwie war das für mich schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte nochmal was anderes machen. Und dass ich dann im öffentlichen Sektor gelandet bin, konkret bei der Bundesagentur für Arbeit, war ehrlicherweise wieder ein Zufall. Ich war damals mit einer anderen Company, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, eigentlich schon sehr, sehr weit in den Vertragsverhandlungen gewesen, als dann zufälligerweise sozusagen die BA angeklopft hat und gefragt hat, ob ich hier nicht die Geschäftsführung für das IT-Systemhaus übernehmen möchte. Zu dem Zeitpunkt kannte ich den Laden überhaupt nicht. Ne? Also ich habe weder mit der BA persönlich jemals Berührungspunkte gehabt und ich wusste nicht mal, dass die einen IT-Dienstleister haben. Insofern wäre ich da auch nie auf die Idee gekommen, irgendwie mal in diese Richtung überhaupt zu schauen. Aber ich habe mich da ein bisschen damit beschäftigt und das ist total spannend, weil es ein riesengroßer IT-Dienstleister hier in Nürnberg oder auch bundesweit unterwegs, aber der größte Teil ist hier in Nürnberg. Also wir haben so über 2000 eigene Mitarbeitende, wir haben unglaublich viele sozusagen auch externe Kräfte noch, die wir hier aussteuern. Also in Summe arbeiten so 4.500 Leute im IT-Systemhaus, ist damit einer der größten IT-Dienstleister im öffentlichen Sektor in ganz Deutschland. Ich glaube nur die BWI ist noch ein bisschen größer. Und wir drehen hier, glaube ich, schon ein ziemlich großes Rad. Die Bundesagentur für Arbeit hat ja den Anspruch, da die modernste Dienstleisterin am Arbeitsmarkt in ganz Europa zu werden. Das geht logischerweise ohne Digitalisierung und Automatisierung nicht. Und insofern kann ich mit gutem Gewissen sagen, ist das eine extrem spannende Aufgabe, die mich auch dann damals, also vor knapp 2,5 Jahren, echt gereizt hat. Und so hat sich das halt einfach ergeben, dass ich jetzt heute da bin, ja.
Ist das der Spirit, wo du auch sagen würdest, das zeichnet so das Systemhaus dann der BA am Ende des Tages auch aus und dass eure Kunden in Anführungszeichen, also wenn man jetzt mal auf die BA dann selber guckt, euch so ein bisschen auch in die Richtung treiben und das euch durch diese Strategie auch abverlangen? Ist das so der Spirit, den du gesucht hast und wo du sagst, das zeichnet die BA aus?
In Teilen. Also wir haben natürlich irgendwo eine Menge sozusagen Themen, die uns bewegen und die letzten Endes auch darauf einzahlen, dass wir die Dinge so tun müssen, wie wir tun müssen. Wenn du von Kunden redest, glaube ich, müssen wir auch immer so ein bisschen differenzieren. Mhm. Wir haben als IT-Systemhaus quasi zwei Kundengruppen, wenn du das so sagen willst. Ja. Auf der einen Seite machen wir natürlich die IT für all die Anwender, die in der BA sitzen, also die Mitarbeitenden der Bundesagentur für Arbeit. Das sind knapp 130.000 Stück an 1.600 unterschiedlichen Standorten in Deutschland. Für die machen wir sozusagen von der ganzen Office-IT, ne, also Workplace-Management, Netzwerk, all die IT-Verfahren, die sozusagen im Day-to-Day-Business brauchen, all das Zeug machen wir halt für die. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Millionen von Bürgern und Bürgerinnen, die unsere Services tagtäglich in Anspruch nehmen. Ja, ob es unsere Online-Jobbörse ist, ob es www.arbeitsagentur.de ist, wo du für alle Services, ob das jetzt Arbeitslosengeld ist, Kindergeld, Bürgergeld, was auch immer, ja, du kannst das ganze Zeug natürlich auch online sozusagen beantragen und online mit der Bundesagentur für Arbeit dann da eben auch in Kontakt treten und kommunizieren und interagieren. Auch die ganze Software, die bauen und betreiben wir natürlich hier, sodass wir da, wenn wir von Kunden reden, eigentlich immer von den Bürgern und Bürgerinnen reden. Mhm. Aber auf der anderen Seite machen wir natürlich auch IT für alle Anwender und Anwenderinnen der Bundesagentur für Arbeit. Und den Spirit, den du gerade so gemeint hast, da sind so zwei Dinge, die uns da umhertreiben. Also auf der einen Seite so die klare Ambition, einfach die modernste Dienstleisterin am Arbeitsmarkt in ganz Europa werden zu wollen. Und ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Auf der anderen Seite sind es aber auch sozusagen so ein Stück weit nach innen gerichtete Herausforderungen. Stichwort demografischer Wandel. Also die BA hat, wie viele andere Organisationen auch, halt ein ziemliches demografisches Problem. Bei uns ist das sehr groß, um es vorsichtig zu sagen. Wir verlieren 40% der gesamten Belegschaft bis so Anfang der 2030er, 2030, 2032, je nachdem, wann die Leute in Rente gehen. Manche gehen ja auch dann bewusst ein bisschen früher, deshalb kannst du das nicht so 100% festmachen. Aber ich sag mal, in den nächsten 8 Jahren gehen halt einfach 40% und dann kannst du dir selber ausrechnen, wie viele Menschen das sind. Und jetzt wisst ihr auch, dass der Arbeitsmarkt ein sehr arbeitnehmerlastiger Markt ist. Das heißt also, du musst da um jeden Menschen, den du irgendwie rekrutieren willst, hart kämpfen. Folgedessen brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht die Illusion irgendwie machen, dass wir in der Lage sind, so viele Menschen auch wieder zu rekrutieren. Ne? Wenn du also auf der einen Seite irgendwie viele Menschen und auch viel Know-how in der Organisation, in den nächsten Jahren wohl wissend einfach verlierst, auf der anderen Seite aber eben diese Ambition hast, ne, da dich als moderne Dienstleisterin zu positionieren und auch aufzustellen, dann wird, glaube ich, nochmal deutlich, wie wichtig das eben ist, dass wir da jetzt eine massive Digitalisierungs- und auch Automatisierungsoffensive einfach starten. Nein, gestartet haben wir die unlängst, dass wir die durchziehen. So würde ich es formulieren.
Apropos eurer Automatisierungsstrategie, ich glaube, wir haben da auch mal im Vorgespräch von diesem Thema Upgrade gehört, da kannst du ja gleich vielleicht nochmal kurz etwas zu sagen. Was ist denn in dem Hinblick gerade im öffentlichen Sektor für euch ganz wichtig, wenn wir über das Thema Automatisierung sprechen?
Also über Upgrade können wir natürlich dann gleich reden, sehr gerne. Wenn du über Automatisierung redest, und ich glaube, das ist, ja, ist das großartig anders wie in der Privatwirtschaft? Ja, ein bisschen. Ne? In Teilen ja, in Teilen nein, so hätte ich es jetzt gesagt. Ne? Also auf der einen Seite, glaube ich, ist Automatisierung im öffentlichen Sektor sehr vergleichbar mit Automatisierung in der Privatwirtschaft. Das heißt also, du musst dir deine Prozesse anschauen. Du musst Prozesse logischerweise im Vorfeld sinnvoll optimieren, um dann eben auch Automatisierung quasi drüberlegen zu können, weil keiner will ja bescheidene Prozesse digitalisieren oder automatisieren, sondern du willst halt vernünftige Prozesse automatisieren. Das heißt also, an der Stelle sind wir genauso unterwegs wie alle anderen auch, würde ich sagen, und gucken uns Prozess für Prozess für Prozess bei der BA an, identifizieren sozusagen Verbesserungspotenzial, identifizieren Automatisierungspotenzial, berechnen den jeweiligen Nutzen und den Aufwand, den man da reinstecken müsste. Und wenn das sozusagen dann ein positiver Wert ist, der am Ende des Tages rauskommt, dann treiben wir das entsprechend voran. Ich glaube, der wesentliche Unterschied zur freien Wirtschaft ist die große Regulatorik, die wir hier haben. Also es gibt eine Unmenge an gesetzlichen Vorgaben, die dich ehrlicherweise daran hindern, sinnvoll und konsequent automatisieren zu können. Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel, dem sogenannten Kassenrecht. Ja, also da gibt es irgendwo tatsächlich eine Vorschrift gesetzlicher Natur, die sagt, jeder Euro, der bei der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlt wird, der muss von zwei Menschen händisch überprüft und freigegeben werden. Das sogenannte Vier-Augen-Prinzip, vorher darf nicht ausgezahlt werden. Gilt im Übrigen nicht nur für die BA, gilt auch für einen Haufen andere Behörden und öffentliche Einrichtungen. Und solche ehrlicherweise schwachsinnigen Regelungen gibt es zuhaufe. Und die machen dir das Leben natürlich unglaublich schwer. Das heißt also, neben der Tatsache, dass wir quasi in den eigenen Reihen die Voraussetzungen zur Automatisierung schaffen, sind wir im Moment auch sehr stark natürlich dann eben unterwegs, um solche gesetzlichen Hürden transparent zu machen und auch sozusagen zumindest mal den Versuch zu starten, so würde ich es formulieren, in Berlin bei den entscheidenden Institutionen, Ministerien, was auch immer, da gezielt Einfluss drauf zu nehmen, dass derartige gesetzliche Hürden sukzessive abgebaut werden, weil das ist am Ende des Tages einfach ein Bremsklotz für jegliche Automatisierungs- und Digitalisierungsvorhaben. Genau. Ja.
Bevor ich vielleicht gleich nochmal auf so eine potenzielle, vielleicht gesetzliche Hürde komme, vielleicht nochmal ein Thema angesprochen, was man, glaube ich, auch immer wieder wahrnimmt, gerade im öffentlichen Sektor und gerade auch, wenn man sich vielleicht auch bei dem einen oder anderen ja sozialen Träger bewegt, dass Automatisierung natürlich auch immer damit einhergehen muss, dass es für die Mitarbeiter am Ende des Tages auch vielleicht eine Verbesserung darstellt oder vielleicht auch notwendig ist, damit ihr weiterhin eure Leistung so anbieten könnt. Du hast es ja gesagt, ein Teil eurer Arbeitnehmer fallen auch einfach weg, aufgrund ihres Alters, sage ich jetzt mal. Aber wie wichtig ist euch auch gerade so dieser Teil der Mitarbeitenden im Bereich der Automatisierung?
Ja, du bist ein extrem wichtiges Thema. Ich meine, du hast ja einen ganz wesentlichen Punkt gerade eben schon angesprochen. Wir sind in einer Situation, wo wir einen Haufen Menschen an die Rente verlieren werden, ob wir jetzt automatisieren, digitalisieren oder nicht. Es wird passieren.
Ja.
Und vor dem Hintergrund braucht sich ja hier niemand, wirklich absolut niemand Sorgen machen, dass er durch Automatisierung seinen Job verlieren wird oder ihren. Das wird nicht passieren. Wir haben das sogar in einer Betriebsvereinbarung oder im Behördensprech, redet man dann von einer Dienstvereinbarung, zu sagen, niedergeschrieben und mit unseren Personalräten, also sozusagen im öffentlichen Sektor, das Pendant zum Betriebsrat, tatsächlich auch so vereinbart, dass wir sagen, im Folge von Digitalisierung und Automatisierung wird hier niemand gekündigt, Punkt. Und das ist ein ganz wichtiges und auch ganz starkes Statement, was also den Mitarbeitenden natürlich unglaublich viel Angst vor diesem Thema nimmt. Denn witzigerweise, also im öffentlichen Sektor ist Jobsicherheit eigentlich ja ganz groß geschrieben.
Absolut, ja.
Und trotzdem ist die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust natürlich auch hier sehr präsent und solche Dienstvereinbarungen helfen dir dann natürlich am Ende des Tages da eben auch Fakten zu schaffen, dass diese Angst sukzessive aufhört. Wir haben uns 2021 schon der sogenannten Human-Friendly Automation-Initiative verschrieben, gemeinsam mit anderen öffentlichen Einrichtungen, aber auch mit großen privatwirtschaftlichen Unternehmen. Und insofern kann ich, glaube ich, guten Gewissens sagen, dass wir dieses Thema sehr, sehr ernst nehmen und dass das eben sehr wichtig für uns ist, weil wir wollen eben durch Automatisierung jetzt nicht sozusagen Menschen entlassen, sondern wir wollen Menschen entlasten, was mir also wirklich wichtig ist. Heißt also, wir machen all diese Dinge natürlich, damit am Ende des Tages Prozesse besser funktionieren, damit repetitive Tätigkeiten reduziert werden und damit die Mitarbeitenden eben von genau solchen Dingen entlastet werden und sich auf, und bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber auf wertschöpfendere Tätigkeiten wie beispielsweise Vermittlung und Beratung entsprechender Natur dann stärker fokussieren zu können, anstatt dass sie irgendwo Daten von links nach rechts abtippen müssen, ne?
Ein wichtiges Thema, glaube ich, auch einfach die Transparenz dafür zu haben, für seine Mitarbeitenden. Marcel, ich glaube,
hat ja auch wieder einen Faktor, wenn Stefan das ja eben so gesagt hat, die Leute gehen in Rente, der Arbeitsmarkt ist knapp an Mitarbeitenden und Mitarbeitern, die ich vielleicht in die Unternehmen ziehen möchte. Wenn ich dann mit Aufgaben komme, die nicht ansprechend sind, die immer wieder das Gleiche sind, die vielleicht auch nicht fordernd sind für die Leute, dann bewirbt sich natürlich auch keiner, ne? Und wenn ich das ja schon wegautomatisiere, habe ich nochmal die Chance, auch im Arbeitsmarkt nochmal als Arbeitgeber ganz anders dazustehen.
Ja, absolut. Ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also Arbeitgeberattraktivität definiert sich nicht nur über die Höhe des Gehalts, sondern über eine Vielzahl von Faktoren. Und ich glaube, die Aufgabe als solches, die Sinnhaftigkeit dieser Aufgabe ist da eben auch ein ganz, ganz elementares Thema. Und insofern volle Zustimmung. Je spannender sozusagen das Aufgabenportfolio ist, umso eher kriegst du eben auch Menschen dafür begeistert. Und das ist eben bei stupider, repetitiver Tätigkeit, wo ich irgendwie einfach nur Dateneingaben machen muss oder sowas, natürlich nicht der Fall. Und solche Dinge wollen wir halt auch tatsächlich dann durch Automatisierung weitgehend automatisieren. Ja, genau. Upgrade hast du vorhin noch angesprochen gehabt.
Genau.
Glaube ich, auch ein ganz spannendes Thema. Weil wenn du so eine Automatisierungsjourney machen willst, dann musst du dir natürlich die Frage stellen, was brauche ich eigentlich dafür, damit das am Ende des Tages erfolgreich ist, ne? Also es sind aus unserer Sicht sind es drei Faktoren, ja, die du da entsprechender Natur angehen musst. Das eine ist Technologie. Also du brauchst den Zugang zu den richtigen innovativen Technologien, sonst wird das nichts werden. Mhm. Also Stichwort Cloud. Wir haben ja möglicherweise ja gleich dann auch nochmal zu sprechen. Das andere ist, die diese Prozesse entsprechend der Natur anschauen muss. Da haben wir ja auch schon jetzt kurz drüber geredet. Aber du musst vor allem natürlich auch die Aufbau- und Ablauforganisatorischen Voraussetzungen schaffen, dass eben du überhaupt in der Lage bist, in so einem großen Konstrukt wie der Bundesagentur für Arbeit mit seinen vielen 1000 Mitarbeitenden dann auch schnell und schlagkräftig solche Dinger hinzubekommen. Ne? Und genau das war im Prinzip so der Kernaspekt von Upgrade. Wir haben uns also die Frage gestellt, sind wir organisatorischer Natur und von unseren eigenen internen Arbeitsprozessen eigentlich so aufgestellt, dass wir in den nächsten Jahren auch wirklich schnell und zielgerichtet kurzfristig dann solche Dinge auch liefern können. Und Ende 21, als wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, war die einfache, aber auch sehr ernüchternde Antwort darauf, nee, sind wir nicht. Wir kommen aus einer ganz klassischen Plan-Build-Run-IT-Organisation, wo du sozusagen deine Aufbauorganisation dreigeteilt hast, also zentrales Anforderungsmanagement auf der einen Seite, dann große Softwareentwicklungseinheit auf der anderen Seite und dann quasi als dritter Übergabepunkt nochmal eine Betriebseinheit. So hat man, glaube ich, auch über viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, sehr erfolgreich IT-Organisationen gemanagt und eben auch Software gebaut und geliefert und betrieben. Alles gut, will das auch gar nicht in Abrede stellen, ist aber schlichtweg nicht mehr zeitgemäß und du kannst vor allen Dingen eines damit nicht generieren, nämlich Geschwindigkeit. Insofern haben wir uns also im Rahmen unseres Transformationsprojektes, was wir Upgrade genannt haben, genau mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt und haben jetzt vor gut 3 Monaten, also zum 01.01.24 quasi die Organisation einmal komplett auf den Kopf gestellt. Nach so einem DevSecOps-Approach sind wir jetzt sehr stark produktzentriert aufgestellt. Also Arbeitslosengeld ist beispielsweise ein Produkt bei uns oder Kindergeld oder sowas, ja. Und haben dort jetzt Ende-zu-Ende-Teams, die also über den gesamten Prozess, also vom Requirements Engineering, über den Softwareentwicklungsprozess, aber eben auch hinten raus den stabilen und sicheren Betrieb und die Weiterentwicklung solcher Software dann wirklich voll Ende zu Ende und durchgängig verantwortlich sind. Das ist ein Riesen-Change für die Organisation logischerweise gewesen, weil halt kein Stein auf dem anderen bleibt. Und wenn du so viele Menschen dann eben auch in so eine neue Organisationsform bringst, dann erzeugt das natürlich auch einiges an Reibung in so einer Organisation. Das war also jetzt schon wirklich ein heißer Prozess, den wir da die letzten 2 Jahre durchlaufen haben. Und ich glaube, man kann auch mit gutem Gewissen sagen, dass wir da noch nicht voll am Ende sind. Also da ist noch viel zu gehen und viel zu tun, um das, was wir da jetzt tatsächlich zum 01.01. dann auch umgesetzt haben, bis in die letzte Haarspitze dann auch mit Leben zu füllen. Mhm. Aber wir sind nach meinem Dafürhalten auf einem guten Weg. Ne? So, das war so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist halt dann, das reicht ja nicht, wenn du irgendwie Kästchen neu verteilst in so einer Organisation. Du musst ja natürlich auch die Frage stellen, wie kriege ich das dann sozusagen sinnvoll mit Leben gefüllt? Und da ist es nach unserer Ansicht ganz, ganz wichtig, dass du eben auch die passenden Führungsmodelle hast. Auch das haben wir jetzt zum 1. Januar umgestellt. Also etwas, was in der IT-Beratung schon häufig gelebte Praxis ist, nämlich die Trennung von fachlicher und disziplinarischer Verantwortung. Das heißt also, unsere Führungskräfte, wenn du das so sagen willst, sind halt rein disziplinarisch verantwortlich, stehen also quasi an der Seitenlinie und haben quasi die Hauptaufgabe, dafür zu sorgen, dass die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass die Teams vernünftig arbeiten können, während die fachlich-technische Verantwortung eben bei den entsprechenden Rollen in den Teams liegt, also bei den jeweiligen Architekten oder Lead-Entwicklern und eben auf der anderen Seite bei den fachlich Verantwortlichen beziehungsweise Product-Ownern. Auch das ist ein Riesen-Change, glaube ich, ist in der Behörde so in der Form, zumindest bei der Bundesagentur für Arbeit, noch nicht umgesetzt gewesen. Müssen wir jetzt auch gerade lernen, damit umzugehen, machen da viele Erfahrungen, aber auch da glaube ich, dass das jetzt eine zwingende Notwendigkeit war und dass das der richtige Weg ist, auch dann, wenn man sicherlich, und das ist ganz normal in so einem Change-Prozess, da immer wieder noch so ein paar Learnings eben auch draus zieht und hier und da nochmal ein bisschen was justieren muss. Aber dafür ist es ja auch eine Reise, ne?
Absolut. Also ich glaube, bei sowohl Organisationsumstrukturierung als auch bei Führungsneuorganisation und gerade wenn das zusammenfällt, dann gibt es genug Learnings und natürlich auch immer Zeiten, wo man gerade diesen Adoption-Part sehr, sehr hoch hat, wo man vielleicht auch immer wieder Verbesserungsprozesse vielleicht aktivieren muss. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Wir hatten schon dieses Jahr weitere Gäste bei uns im Podcast, die so über die Implementierung eines DevSecOps-Prozess gesprochen haben und ich finde es gut, dass es mittlerweile nicht so wie vielleicht, wenn man mal 3-4 Jahre zurückguckt, so Gehirngespenst von irgendwelchen Silicon Valley Unternehmen ist und irgendwo ganz viel Marketing ist, sondern dass es halt überall ankommt, ne? Sowohl im öffentlichen Sektor, in den Behörden, dass es genauso im Mittelstand mit 500 Mitarbeitern ankommt, wie auch vielleicht bei dem einen oder anderen Softwareentwickler, der größer oder kleiner ist. Also das ist, glaube ich, ein sehr, 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 sehr guter Teil, glaube ich, so der Entwicklung in den letzten 1-2 Jahren, dass man damit auch ganz, ganz viel gewinnen kann und auch nicht nur Schnelligkeit gewinnt, sondern vielleicht auch Akzeptanz in diesen Gruppen untereinander, dass man nicht diese drei Bereiche hat, so wie du auch sauber beschrieben hast, die vielleicht dann auch nicht immer Hand in Hand arbeiten und sich vielleicht untereinander vielleicht auch nicht immer ganz so grün sind. Also von daher finde ich das eine sehr, sehr gute Reise und spannende Reise, die ihr da auf jeden Fall gemacht habt. Cooles Programm.
Ja, danke schön dafür. Und ich glaube auch ehrlicherweise, das ist ja weitgehend alternativlos, ne? Also was willst du denn sonst machen, wenn du halt stabil und vernünftig Software bauen willst und das Ganze aber in einer adäquaten Geschwindigkeit, dann bleibt dir ehrlicherweise gar nicht viel anderes übrig, als in genau einen solchen Liefermodus zu gehen.
Ja.
Meine persönliche Überzeugung.
Denke ich auch. Zur Regulatorik, wo wir vor ein paar Minuten waren, genau da angehakt, wo wir vielleicht auch das erste Mal wir so mit unserem kleinen Podcast auf euch aufmerksam geworden sind, nämlich bei eurem Thema rund um M365-Einführung, wo ihr euch, glaube ich, so Ende des letzten Jahres zusammengerottet habt für die finale Entscheidung und auch für die, finde ich, sehr transparenten Umgang auch nach außen. Ich glaube, auf LinkedIn war das ja auch so ein kleines Hype-Thema, wo sich gerne auch viele darüber diskutiert hatten. Und deswegen, vielleicht da einfach mal in die Richtung, also was da den Auswahl und vielleicht auch den Entscheidungsprozess und Evaluierungsprozess anging, wie ihr den gegangen seid. Nehmt uns vielleicht mal so ein bisschen mit am Ende in eure Teams-Einführung und M365-Einführung, um vielleicht das in die Jahre gekommene Skype for Business entsprechend abzulösen.
Ja, du hast ja so ein bisschen den Sense of Urgency gerade schon selber gehighlightet. Also wir haben die weltweit größte Skype for Business Installation bei der Bundesagentur für Arbeit. Ja? Und das haben wir nicht, weil wir Skype so toll finden, sondern das haben wir, weil es bis dato ehrlicherweise wenig sinnvolle Alternativprodukte gegeben hat. Also wenn du über moderne, skalierbare Kommunikations- und Kollaborationslösungen redest, und zwar auch welche, die du für 130.000 Leute nutzen kannst, welche, die eben einen Funktionsumfang bieten, der jetzt über Telefonie bzw. Audio-Video-Kommunikation und Chat-Funktionen hinausgeht, ja, dann gibt es nicht so viele Plattformen und so viele Lösungen am Markt. Und das Dumme ist, all diese Lösungen haben im Regelfall eins gemeinsam, sie werden als Cloud-Lösungen angeboten, ne? Die allermeisten zumindest. Und uns als Bundesagentur für Arbeit war es bis letztes Jahr Juli überhaupt nicht möglich, über Cloud-Lösungen zu reden, denn natürlich nehmen wir das Thema Datenschutz erstmal per se sehr, sehr ernst. Ja. Und spätestens mit dem Schrems II-Urteil, ihr werdet das kennen, war ja sozusagen da ein klarer Riegel davor, dass du irgendwie Cloud-Dienste eines US-amerikanischen Hyperscalers nutzen konntest, einfach bedingt durch die Tatsache, dass da das Datenschutzniveau nicht anerkannt worden ist sozusagen, oder die Datenschutzbestimmungen besser gesagt. Glücklicherweise, muss man sagen, gab es ja letztes Jahr im Juli dort eine Veränderung, nämlich es ist ein sogenannter Angemessenheitsbeschluss zwischen den EU und den USA zustande gekommen, welcher eben erstmal dann sozusagen von der gesetzlichen Seite her regelt, dass also die Datenschutzbestimmungen, die in den EU gelten, dann entsprechender Natur auch anerkannt werden. Und damit haben wir erstmalig eine Rechtsgrundlage, auch ein sperriges Wort, gehabt, überhaupt Cloud-Dienstleistungen von Hyperscalern nutzen zu können. Und insofern haben wir uns dann natürlich sehr schnell irgendwie mit der Frage auseinandergesetzt, was können wir denn dort jetzt tun, damit wir eben auch dieses Window of Opportunity jetzt für uns nutzbar machen. Und die Ablösung von Skype for Business oder zumindest das Nutzen eines Alternativproduktes lag da ziemlich auf der Hand. Einfach auch aus dem Hintergrund, wir haben, so viel kann ich glaube ich sagen, mit der Firma Microsoft da ein entsprechendes Enterprise Agreement, was also die Nutzung von M365-Produkten heute in unseren Lizenzvereinbarungen schon inkludiert. Das heißt also, wir zahlen für diese Produkte, ohne sie bis dato genutzt zu haben. Mhm. Und dann ist es natürlich relativ klar, dass du im Rahmen deines Evaluierungsprozesses, vor allem auch aus wirtschaftlichen Gründen heraus, natürlich dich für so eine Lösung entscheidest, anstatt jetzt irgendwie noch ein Produkt daneben zu stellen, was er nochmal extra ausschreiben und beschaffen muss. Ja, das war also sozusagen der Grundstein dafür, dass wir eben Microsoft Teams dann beschlossen haben, entsprechender Natur einzuführen. Wir haben dann mit unseren eigenen Datenschutzexperten innerhalb der BA und mit den Juristen von der Firma Microsoft viele, viele, viele Stunden zusammengesessen und zu dem Data Protection Addendum sozusagen nochmal eine eigene Sondervereinbarung für die Bundesagentur für Arbeit geschlossen, die also eine Vielzahl von zusätzlichen Regelungen beinhaltet, um das Datenschutzniveau dann nochmal ein Stück weit zu erhöhen, zumindest an einigen Punkten, die aus unserer Sicht notwendig waren, beispielsweise was das Löschen von Daten in der Cloud angeht, was den Zugriff von bestimmten Daten in der Cloud durch die Firma Microsoft angeht. Solche Dinge haben wir also dann vertraglich sozusagen nochmal separat für uns ausgehandelt. Und dann war also tatsächlich im Dezember 2023 der Weg aus unserer Sicht frei, so dass wir eben auch mit dem Rollout oder dann zumindest mal mit den Vorbereitungen für den Rollout begonnen haben. Und wir haben das auch ganz bewusst öffentlichkeitswirksam verkündet, weil wir natürlich glauben, dass wir als BA da schon eine gewisse Strahlkraft einfach haben und dass möglicherweise der ein oder andere dann auf die Idee kommt, uns das eben auch nachzumachen. Jetzt nicht zwingenderweise die Nutzung von Microsoft Teams, aber eben einfach den Mut hat, sozusagen auch den Weg in die Cloud zu gehen, der technologisch aus meiner Sicht einfach schlichtweg notwendig ist. Ansonsten werden wir als Behörden irgendwann technisch einfach komplett den Anschluss verlieren. Genau. Und jetzt im Moment befinden wir uns mitten in dem Rollout-Prozess. Also 15.000 Kollegen und Kolleginnen bei der Bundesagentur für Arbeit sind mittlerweile mit Microsoft Teams beglückt und es werden jede Woche mehr. Wir hätten das natürlich auch einfach so von jetzt auf gleich anschalten können, aber dann überfordern wir ein Stück weit unsere Flächen- und Supportorganisationen damit. Die Leute müssen ja auch im Umgang geschult werden. Wir müssen irgendwie mit dem Ticket aufkommen, was dann sozusagen auch stattfindet, perspektivisch dann auch klarkommen. Deshalb gehen wir da in Wellen vor und werden also nach jetziger Planung noch so ungefähr bis Herbst 2024 brauchen, bis dann wirklich alle mit Microsoft Teams beglückt sind. Wichtig ist in dem Kontext nochmal, auch dazu haben wir uns jetzt mal vorrangig durchgerungen. Wir nutzen Teams für die interne Kommunikation und natürlich auch für die Kommunikation jetzt mit Dritten, so wie mit euch beispielsweise. Aber in der Kundenkommunikation, wo wir auch relativ viel Videoberatung machen, nutzen wir nochmal eine andere Lösung, ne, weil wir einfach da auch nicht in die Diskussion kommen wollen, dass möglicherweise Kunden und damit Sozialdaten jetzt in der Cloud landen, was also per se von Gesetzes wegen her auch jetzt kein absolutes No-Go ist. Aber wir wissen natürlich auch alle, dass der Angemessenheitsbeschluss da, naja, nicht auf den allerstandfestesten Beinen steht, so würde ich es mal sagen. Mhm. Je nachdem, wie die Wahlen in Amerika im November ausgehen, je nachdem, wie mögliche Klageverfahren ausgehen, kann das eben auch alles wieder kippen. In der internen Kommunikation kannst du dann, glaube ich, relativ gut auch schauen, dass du Alternativen bekommst. In der Kundenkommunikation wäre das halt einfach sehr, sehr schwierig. Da musst du dann eben auch mit vielen Widerständen und Bedenken deiner Kunden und Kundinnen rechnen. Deshalb haben wir uns da bis dato erstmal dagegen entschieden und müssen halt schauen, wie wir dann 2025 entsprechend weitermachen. Aber trotzdem ist das ein großer und wichtiger Schritt für uns gewesen.
Mhm. Schon mal, das war so eine Rückfrage, die ich auf jeden Fall auch noch hatte, so welche Risiken ihr vielleicht noch so für die Zukunft seht, die das vielleicht auch nochmal wieder umstoßen, dieses Rad, was ihr jetzt gedreht habt, weil das war auch so ein Gedanke, den ich natürlich im Kopf hatte, aber ich merke auf jeden Fall bei euch, dass ihr einmal sehr, sehr viel in diesem Auswahlprozess mit sehr, sehr vielen Stellen vielleicht auch bewertet habt und diese Runde und diese Entscheidung auch sehr, sehr gut vorbereitet habt. Nehmen uns vielleicht nochmal so ein bisschen mit in diese Strahlkraft, die du auch angekündigt hast, vielleicht auch so speziell im Vergleich in Richtung anderer öffentlicher Organisationen. Du hast jetzt mal gesagt, boah, ich habe Juristen dran gearbeitet, natürlich Datenschutzkollegen und am Ende des Tages konntet ihr euch dann auch nochmal auf ein separates Vertragswerk mit Microsoft einigen im Rahmen auch eures Enterprise Agreements. Glaubst du, das ist auch auf jeden Fall eurer Strahlkraft geschuldet und ja, dem Fakt einfach, dass ihr da Skype for Business Top-Abnehmer wart in der Vergangenheit. Da seid ihr vielleicht der einen oder anderen öffentlichen Organisation vielleicht ein bisschen kleiner, ist einfach durch eurer Strahlkraft einen Schritt voraus. Das ist euch leichter viel, in Anführungszeichen.
Weiß ich gar nicht. Also natürlich, klar, wir sind eine Riesenorganisation und eine große Organisation, die viel Umsatz irgendwie mit externen Partnern macht oder mit externen Dienstleistern macht, hat dann natürlich einen entsprechenden Einfluss. Und sicherlich haben wir irgendwie auf Vertragsverhandlungen mit der Firma Microsoft mehr Einfluss als das, was weiß ich, Heimatministerium von Buxtehude. Das ist klar. Aber ich glaube, das war gar nicht der ausschlaggebende Punkt, ganz ehrlich. Wir haben viel gemacht, sicher. Ne? Wir haben vertragliche Zusatzvereinbarungen geschlossen. Wir haben die Dinge alle analysiert und haben ein gutes und klares Bild für uns, was wir da gerade eben tun. Aber man muss, glaube ich, auch der Fairness halber sagen, es ist jetzt nicht völlig risikofrei. Ne? Ich habe vorhin gesagt, also da können ja bestimmte Dinge passieren, die uns Rechtsgrundlagen entziehen. Da müssen wir schauen, wie wir damit umgehen. Brauchen wir möglicherweise Alternativen oder beziehen es trotzdem weiter durch? Muss man schauen. Und ich glaube, das ist so der wesentliche Unterschied. Denn ich bin jetzt seit 2,5 Jahren im öffentlichen Sektor unterwegs. Und so wie ich den Public Sector kennengelernt habe, versucht man Risiken immer auf null zu reduzieren, also vollständig zu mitigieren. Man möchte ganz bewusst keine Risiken eingehen. Und wer völlig risikofrei unterwegs sein will, der kann halt auch irgendwie ehrlicherweise nicht viel bewegen, ne? Du hast halt Stillstand, weil nichts tun ist halt, naja, in gewisser Hinsicht risikofrei. Und wir sind bewusst diesen Weg gegangen. Wir haben gesagt, pass auf, also das Risiko, dass wir da jetzt sozusagen ein Problem bekommen werden, ist möglicherweise kleiner als das Risiko, dass wir Skype for Business 2025 abschalten müssen, weil dann bekannterweise ja der Support durch die Firma Microsoft endet und wir können ja hier kein Produkt nutzen, was dann irgendwie keine Security Patches mehr kriegt. Ja, und dann ist das so ein bisschen die Wahl, ne? Also welches Risiko willst du jetzt eingehen? Wofür entscheidest du dich? Und wir haben uns am Ende des Tages bewusst für diesen Weg entschieden. Und so dieses Durchlaufen eines Risk-Based Approaches im Public Sector und zu sagen, welche Risiken habe ich, welche Chancen habe ich, wie kann ich das gegeneinander aufwägen und wie kann ich dann sozusagen daraus resultierend bewusst eine unternehmerische Entscheidung treffen, das sehe ich relativ selten. Das ist aber etwas, was wir jetzt hier getan haben und was aus meiner Sicht einfach notwendig ist. Und ich kann viele andere Kollegen und Kolleginnen im öffentlichen Sektor nur ermutigen, sich auf gleiche Art und Weise mit solchen Dingen auseinanderzusetzen.
Ist das der Grund, auch was du sagen, wo du sagen würdest, dass das der Grund ist, warum ja auch alle Entscheidungsträger, die ja durchaus, ich sag mal, du hast vielleicht ein anderes Interesse an dem Thema als jemand aus der juristischen Sicht oder aus dem Datenschutzsicht, dass ihr trotzdem alle Entscheidungsträger irgendwo auf einen gemeinsamen Nenner, auf einen Konsens gekriegt haben. Weil das finde ich schon, was man mitgekriegt hat, ist, dass zumindest am Ende des Tages alle Personen diese Entscheidung akzeptiert waren und committed waren auf den gemeinsamen Weg.
Ja, aber Commitment ist nicht Agreement, ne? Das ist auch nochmal wichtig. Nein, Spaß beiseite. Also wir hatten natürlich im Vorstand da eine klare, einhellige Meinung, dass wir diesen Weg jetzt gehen. Wir haben es mit den Datenschützern innerhalb der Bundesagentur für Arbeit auch entsprechend abgestimmt gehabt. Und die waren auch beteiligt gewesen in den gesamten Vertragsverhandlungen mit der Firma Microsoft. Also auch an der Stelle, glaube ich, gab es klaren Konsens. Ja, aber natürlich, und das hast du in den sozialen Medien ja auch gesehen, gibt es da kritische Stimmen. Da gab es kritische Stimmen in den eigenen Reihen der Bundesagentur für Arbeit. Klar, das bleibt bei 130.000 Mitarbeitenden aber auch nicht aus,
dass der ein oder andere
da sozusagen Kritik übt. Und wenn du schaust, was sozusagen in den sozialen Medien passiert ist, jetzt ist das letzten Endes ja auch quasi ein Querschnitt der Gesellschaft, dass da nicht jeder irgendwie Jubelschreie nach sich zieht. Das kann ich verstehen. Es gibt auch Dinge, die dagegen sprechen, ne? Also Souveränitätsthemen, Abhängigkeit von Vendoren etc. pp. Also ich kann viele kritische Stimmen am Ende des Tages auch nachvollziehen, das muss ich ehrlicherweise sagen. Aber es ist und bleibt ja eine unternehmerische Entscheidung.
Ne? Also absolut.
Halt Chancen gegen Risiken abwägen und am Ende für dich als Organisation, als Unternehmung entscheiden, was eben der sinnvollste Weg ist. Und nach unserem Ansinnen war es halt das jetzt so, wie wir es eben gemacht haben.
Ja, cooler, sag ich mal, du hast ja den Approach, sag ich mal, skizziert, wie risikobasiert der war. Und am Ende des Tages, wie das auch häufig so ist, wird man sich vielleicht in 1 oder 2 Jahren nochmal angucken, in die Augen gucken und dann final für sich festlegen, ob es richtig war oder nicht. Aber erstmal, glaube ich, seid ihr alle zufrieden, so wie es dann jetzt gelaufen ist.
Ja, weil Julius, ich meine, das, was du jetzt sagst, das ist ja auch ganz normal, ne?
Ist also absolut.
Nicht jede Entscheidung, die man trifft, erweist sich im Nachgang dann als die perfekte Entscheidung.
Das ist der Mut, den du am Anfang angesprochen hast in deiner Vorstellung.
Hin und wieder triffst du halt auch mal eine Entscheidung, die sich retrospektiv als nicht so gut erweist. Das passiert.
Ja.
Und da muss man das möglicherweise auch rückgängig machen und nochmal einen anderen Weg gehen. Ob das jetzt in diesem Fall bei der Einführung von MS Teams so sein wird, kann ich dir heute noch gar nicht sagen. Das werden wir sehen. Aber wenn du nicht mutig bist und Entscheidungen triffst, wohl wissend, dass du vielleicht auch mal einen Fehler machst oder machen könntest, dann triffst du keine Entscheidung. Und wenn du keine Entscheidung triffst, dann stehst du still. Und wenn du still stehst, dann passiert auch nichts. Und dann können wir halt irgendwie sehenden Auges zusehen, wie die 40.000 Menschen bei uns in Rente gehen und wir dem Ziel, eine moderne Dienstleisterin am Arbeitsmarkt zu werden, nicht nur nicht gerecht werden, sondern wir kriegen noch ein ganz anderes Problem, weil wir können unser Leistungsversprechen nicht mehr einlösen. Ne? Mhm. Und damit gefährden wir nach meinem persönlichen Verständnis irgendwie den sozialen Frieden in Deutschland, und das wollen wir auch nicht.
Absolut richtig.
Jetzt seid ihr ja aktuell auch mit anderen Organisationen dran, wie zum Beispiel mit der Rentenversicherung oder auch der gesetzlichen Unfallversicherung, in einer gemeinsamen Beschaffung, euch um eine Cloud-Plattform zu kümmern, also so ein bisschen den nächsten Schritt eurer Cloud-Journey, könnte man so sagen. Nimm uns da doch mal so ein bisschen mit, wie ist das Ganze zustande gekommen, dass ihr euch da einen gemeinsamen Cloud-Broker sucht, und was ist konkret die Idee dahinter?
Mhm. Genau, also erstmal dieses ganze Thema Microsoft Teams ist ja, wie gesagt, jetzt erst mal ein Anwendungsfall, ne? Ja. Im SaaS-Umfeld. Sowohl die DAV als auch die DVUG als auch wir kommen natürlich aus einer Prozesswelt, wo du nicht so viel Standardsoftware findest. Also es gibt jetzt nicht so viel Software für Arbeitslosengeld, ne? Oder für Bürgergeld, die du einfach kaufen und implementieren kannst. Das heißt also, historisch gesehen haben alle drei Organisationen einen relativ hohen Anteil an individual entwickelter Software in ihren Kerngeschäftsprozessen sozusagen. Und nachdem wir ja alle drei Sozialversicherungsträger sind, haben wir im Prinzip auch alle die gleichen Herausforderungen. Wir haben alle die gleichen Regulatoriken, an die wir uns halten müssen. Wir haben auf einer gewissen Ebene sozusagen auch vergleichbare Prozesse. Wir haben auch die gleichen demografischen Probleme. Also uns eint da sehr, sehr viel. Und uns hat Anfang 2023 vor allem auch eins geeint. Keiner von uns hatte irgendwie eine Möglichkeit gehabt, in die Cloud zu kommen. Ich habe es vorhin gesagt, ne, wenn du also Geschwindigkeit generieren willst, dann sind Aufbauablauforganisatorische Veränderungen notwendig. Dann ist aber auch vor allem die Notwendigkeit gegeben, dass du die richtigen technischen Voraussetzungen schaffst. Ne? Also wenn du Continuous Deployment, Continuous Development machen willst, dann brauchst du eben auch Cloud Environments, auf denen das geht. Wir haben 2017 schon mal eine große Private Cloud hier aufgebaut. Das funktioniert auch ganz gut, muss man ehrlicherweise sagen. Die hat aber den großen Nachteil, dass jeden Service, den ich darauf bereitstellen will, der dann von den Entwicklungsteams genutzt werden kann, von mir selbst gebaut werden muss. Das dauert ewig und drei Tage, ne? Bis du da halt mal irgendwie einen schönen Service drauf entwickelt hast, der dann genutzt werden kann. Wenn ich halt jetzt in irgendein Public Cloud Environment gehe und sage, ich brauche jetzt halt hier einen KI-Service oder ein Large Language Model oder ich möchte irgendwie einen Chatbot in meine Software integrieren oder sowas, dann mache ich das auf Knopfdruck. Ja? Dann habe ich das Zeug irgendwie innerhalb von wenigen Minuten und kann das halt entsprechend in meine Software integrieren. Das spart im Softwareentwicklungsprozess unglaublich viel Zeit und auch unglaublich viel Aufwand. Von daher ist das für uns wirklich wichtig. Wir sind also gar nicht so sehr auf diesem IaaS-Layer unterwegs, weil Infrastructure as a Service, da brauchst du keine Cloud für, da kann ich halt auch irgendwie Hosted Data Center machen oder was auch immer. Aber PaaS und CaaS, das sind natürlich die Dinge, die uns da wirklich interessieren, weil die uns in der Softwareentwicklung helfen, weil die uns helfen, Geschwindigkeit zu generieren und weil wir davon einfach sozusagen im gesamten Softwareentwicklungsumfeld partizipieren wollen. Und die DAV und die DVUG gleichermaßen. Also haben uns Anfang 2023 und dann, als der Angemessenheitsbeschluss kam, natürlich mit entsprechendem Nachdruck schon intensiv mit der Fragestellung auseinandergesetzt, warum machen wir da nicht was gemeinsam? Wir haben alle Bedarfe, ja, und wenn wir sozusagen geschlossen am Markt auftreten, haben wir natürlich nochmal ein ganz anderes Auftreten, da ist ein anderes Volumen hinter. Wir haben auch, wenn du alle Sozialversicherungsträger zusammenlegst, haben wir quasi 80 Millionen verschiedene Kunden, ja, weil alle Bürger und Bürgerinnen irgendwie
gute
mit uns
Zahl
in Kontakt treten. Das ist nochmal eine ganz andere Marktmacht, die du dann sozusagen hast. Und vor dem Hintergrund haben wir dann einfach beschlossen, dass wir das gemeinsam machen wollen. Warum so eine Cloud-Broker-Ausschreibung? Weil wir insbesondere natürlich aus Flexibilitäts- und Souveränitätsgründen jetzt nicht sagen wollen, ey, alle drei Sozialversicherungsträger gehen jetzt in die Microsoft Cloud oder in die AWS oder in die Google oder wohin auch immer, sondern wir wollen halt bewusst sozusagen diese Flexibilität schaffen, dass wir die Workloads dahin schieben können, wo wir glauben, dass wir sie am besten dann auch zum Einsatz bringen können. Deshalb eben diese gemeinsame Ausschreibung, wo wir einen Broker suchen. Das heißt also, quasi einen Service-Integrator, der uns ein kommerzielles Portal zur Verfügung stellt, über das wir Cloud-Dienstleistungen beziehen können, ja, bestellen und abrechnen können. Aber die technischen Zugänge sozusagen haben wir dann nativ zu den verschiedensten Cloud-Providern. Und da ist in der Ausschreibung klar geregelt, dass also die drei großen Hyperscaler, also Google, Microsoft, AWS, die sind gesetzt. Wir wollen darüber hinaus aber eben auch mindestens zwei deutsche beziehungsweise europäische Cloud-Anbieter mit aufnehmen. Da gibt es ja mittlerweile auch ganz spannende Angebote. Der Markt wächst da auch und Kompetitivität wird da auch immer besser. Und insofern haben wir da also jetzt, glaube ich, ein Konstrukt geschaffen, was für uns erstmal einfach managebar ist, weil wir haben einen Vertragspartner, über den wir dann eben perspektivisch auch Cloud-Dienstleistungen beziehen und abrechnen können. Wir haben dahinter aber eine Vielzahl an unterschiedlichen Hyperscalern und nationalen Cloud-Providern, wo wir eben ganz bewusst dann eben Workloads auch sozusagen hinsetzen können oder hinschiften können und sind damit eben nicht auf Gedeih und Verderb abhängig von einem einzigen Dienstleister. Ja. Und das ist uns schon wichtig, weil wir wissen alle, wenn du dein komplettes Workload sozusagen zu einem Hyperscaler schiebst, dann wird es perspektivisch ziemlich schwierig.
Ja, spannender Weg auch hier, sage ich jetzt mal, in die Multicloud-Welt. Und da würde es natürlich wieder freuen in Zukunft, wenn ihr damit genauso transparent dann wieder seid in Zukunft und alle davon partizipieren lasst und lernen lasst. Weil ich glaube, es ist schon interessant, wie ihr vielleicht ja alles so ein bisschen, was man früher vielleicht anders gemacht hat, auf links dreht und vielleicht auch die Dienstleister challenged, ihre Angebote zu überdenken und auch vielleicht auch für andere Behörden in Zukunft ähnlich anzubieten, wie ihr versucht, gerade auch diesen Weg vielleicht etwas neu zu denken und zu bereiten. Also ist auf jeden Fall ein sehr spannender Weg, glaube ich, wo alle ein bisschen was mitnehmen können.
Du, das machen wir sehr gerne. Im Moment können wir da halt nicht ganz so viel kommunizieren, weil wir halt uns mitten in dem Vergabeprozess befinden. Und da gibt es eine sogenannte Silent Period, wo halt jetzt einfach nichts an die Öffentlichkeit gehen darf.
Zukunft.
Aber wir gehen davon aus, dass spätestens im Spätsommer diesen Jahres dann eben auch das Verhandlungsverfahren beendet ist und ein Dienstleister dann eben auch den Zuschlag bekommen wird. Und dann werden wir das selbstverständlich öffentlich kommunizieren.
Sehr spannend. Sehr, sehr cool. Wir haben mal zum Ende, Stefan, einen kleinen Ausblick. Welche Frage wir nicht mehr beantworten müssten, die wir uns mal für einen Ausblick überlegt hatten, war so ein bisschen, was vielleicht andere Organisationen im öffentlichen Sektor vielleicht auch von euch lernen können und wollen. Ich glaube, da haben wir genug drüber gesprochen. Vielleicht eine ganz kurze Frage, so ein bisschen in Richtung des Ausblicks. What's next? Gerade so in der M365-Welt. Copilot geistert immer mehr, gerade natürlich auch durch die KI, durch die Medien und Co. Was ist so vielleicht da auch so der Ausblick, wo man sich bei euch mal ein bisschen was abgucken kann?
Mhm. Ja, vielleicht beide Fragen, kurz und knapp. Ne? Also was können andere irgendwie lernen von uns? Einfaches Sprichwort, machen kommt von machen.
Mhm.
Ja. Ich glaube, du musst die Dinge halt tun. Wir reden im öffentlichen Sektor immer sehr viel, aber wir machen dann relativ wenig draus. Wenn wir das umdrehen und mehr machen und weniger reden, dann glaube ich, passieren viele Dinge auch einfach von selbst. Next Steps. Wir haben derzeit noch nicht geplant, irgendwie Microsoft Copilot oder weitere Funktionen auszurollen, muss ich ganz offen und ehrlich gestehen. Wir möchten jetzt erstmal die Teams-Einführung sauber hinter uns bringen. Das wird uns schon noch eine ganze Zeit beschäftigen. Wir müssen in dem Kontext auch noch bei uns in der Netzwerkinfrastruktur ein bisschen was tun, weil wir feststellen, dass also einfach die Bandbreitenanforderungen im Rahmen der Cloud-Nutzung jetzt schon nochmal ganz andere sind, als wenn du dich einfach nur im WAN bewegst. Auch das ist ein Thema, was uns massiv gerade eben beschäftigt. Und ansonsten wird so der nächste große Schritt für uns jetzt erstmal sein, dass wir im Rahmen der Automatisierung so eine Hyper-Automation-Plattform aufbauen, bei der wir dann auch hoffentlich möglichst viele Use-Cases sozusagen ziehen können. Wir beschäftigen uns mit unglaublich vielen KI-Themen gerade. Jetzt nicht im Day-to-Day-Business wie Microsoft Copilot, sondern eher, wie kannst du sozusagen KI in unseren Kernprozessen anwenden? Mhm. Also beispielsweise in unserer Jobbörse oder eben in der Generierung von Dokumenten und Bescheiden, in der Prüfung von Dokumenten, all solche Themen, die sind für uns im Moment vorrangig wichtig, weil sie halt wirklich Produktivität bringen, auch deutlich größere Produktivitätshebel wie so Day-to-Day-Business-Helferchen. Ungeachtet dessen, ich finde persönlich Microsoft Copilot sehr interessant. Wir werden das sicherlich bei Zeiten jetzt auch mal evaluieren und schauen, was man damit machen kann. Aber das sind jetzt nicht die Dinge, die uns im Moment da vordergründig beschäftigen.
Sehr cool. Danke, Stefan, für die coole Podcast-Aufnahme. Hat richtig Spaß gemacht. Du hast tolle Insights mitgebracht. Glaube, freuen sich alle unsere Hörer drauf. Fand sehr, sehr spannend. Sag auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank an dich.
Ich danke euch und ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Macht's gut. Danke. Ciao, ciao.
Dankeschön. So, die letzten Worte, wie immer, Marcel.
Ja, ich halte mich kurz. Also, es ist ja wieder erstaunlich, wie viel Transparenz man doch in solche Dinge bringen kann und das schon auch dann, wie häufig jetzt angesprochen, so eine Strahlwirkung auch haben kann für Deutschland. Ich glaube, die meisten, die sich jetzt das vielleicht erst durchgelesen haben, gesagt haben, Julius und Marcel sprechen mit der Bundesagentur für Arbeit oder mit der BA IT, die haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt kommt irgendeine Behörde und erzählt ein bisschen was über öffentliche Verwaltung, aber dem ist eben genau nicht so. Es ist doch sehr faszinierend, das aus der Sicht mitzubekommen und da wirklich einen sehr innovativen Weg auch zu sehen und vor allen Dingen, dass ihr auch genau wisst, wo sind eure Herausforderungen in der Zukunft, auch über Themen spricht, die vielleicht nicht jeder gerne anspricht mit dem demografischen Wandel und einfach so ein paar Faktoren, die offen klar dort liegen und von daher, wie du es gerade schon gesagt hast, wir sagen ja bei uns immer, Umsatz kommt von Umsätzen, ist ähnlich, von daher würde ich sagen, damit würde ich die Folge abschließen auf unserer Seite und bedanke mich auch recht herzlich bei dir, Stefan, war ein sehr toller Austausch und damit dürft ihr die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut!
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.